Bevor wir mit dem Gottesdienst anfangen, muss ich noch was anderes sagen. Wir hatten gestern ein wunderbares Liturgenseminar. Ich mache das ja schon lange, aber ich habe auch wieder viel gelernt. Und in diesem Liturgenseminar haben wir gelernt, dass einem immer mal was dazwischen kommen kann. Und das ist heute Morgen so. Also ich übe das jetzt. Wir haben eine wunderbare Gruppe von Menschen als Gäste heute, die nur Englisch sprechen. Gibt es jemand unter uns, der sagt, ja, da gehe ich hoch und denen helfe ich, diesen Gottesdienst zu verstehen? Dann möge er oder sie sich leise vom Platz erheben und einfach hochwandern. Man muss nicht das allerbeste Englisch sprechen, aber man muss verstehen, was hier gesagt wird und dann das Wesentliche übersetzen. Ich glaube, wir haben bestimmt so Leute. Gucken wir mal. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Es gibt einen wunderbaren Wochenspruch für die neue Woche. Die steht im Buch des Propheten Jeremia. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Gehen Sie bitte mit diesem Vers in die neue Woche, einfach auch als ein persönliches Gebetsanliegen für sich selber und vielleicht auch für andere Menschen, die Heilung benötigen. Wir dürfen heute in diesem Gottesdienst Gott loben. Gott will uns dienen. Die Predigt hält Pfarrer Hans-Hermann Pompe. Armin Fieseler, der hinter mir sitzt, wird mit uns beten und ich darf Sie durch diesen Gottesdienst leiten. Heute ist der 22. Oktober. Hat jemand heute Geburtstag? Jetzt wollen wir eine Zeit haben, in der wir Gott anbeten. Ihm die Ehre geben, denn Gott ist die Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und das singen wir jetzt.
Thank you. Ich möchte mit Ihnen zusammen einen Psalm beten, und zwar unter der Nummer 712, der Psalm 25. Das war noch kurz, aber machen wir es trotzdem im Wechsel. Psalm 25 unter der Nummer 712, 1. 712, 1. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Stege. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Amen. Lassen Sie uns zusammen beten. Moment. Ach, Entschuldigung. Wir singen jetzt zusammen erstmal. Lassen Sie uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für diesen Morgen, dass wir hier zusammenkommen. Und wir danken dir, dass wir genug zu essen haben, genug zum Anziehen und dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Danke, dass wir uns hier zum Gottesdienst treffen dürfen und dass du jeden von uns liebst. Und danke, dass du mit uns bist. Und du weißt, in welcher Situation wir herkommen, was uns beschäftigt, was uns freut und was uns auch Sorgen macht. Du weißt, was uns gut gelungen ist, und was es nicht gut gelungen ist und wo wir sogar schuldig geworden sind an dir, an unseren Mitmenschen und anderen und auch an uns selber. Das tut uns leid und wir bitten dich dabei um Vergebung. Kyrie eleison.
Yes.
Im Johannesevangelium können wir lesen, also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hierher geschickt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu Jesus Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Halleluja. Christen auf dieser Welt wollen wir miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 493 Euro. Herzlichen Dank allen, die tief in ihr Portemonnaie gegriffen haben und das möglich macht, dass Menschen geholfen wird. Während des nächsten Liedes sammeln wir für die Arbeit mit den Senioren. Das ist ja eine immer wiederkehrende Aktion bei uns. Wir haben eine wunderbare Seniorenarbeit. Einige sitzen hier, die da auch von profitieren oder die da mitarbeiten. Und am Ausgang sammeln wir was ganz Besonderes. Ich glaube, in der nächsten Woche findet oben auf der Bundeshöhe der Grundkurs statt. Da werden junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult für ihre Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit. Das gibt es aber nicht nur in Deutschland. Das gibt es auch in Afrika und in Asien. Und die Vereinte Evangelische Mission, die kümmert sich darum, dass ehrenamtliche junge und ältere Mitarbeiter neue Methoden lernen, wissen, wie man mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen umgeht. Dazu brauchst du Material, dazu brauchst du Noten, auch manche Musikinstrumente. Und ich lade Sie ein, am Ausgang für diese Arbeit Schulung von Mitarbeitenden auch gut und reichlich zu geben. Herzlichen Dank. Wir singen jetzt unter der Nummer 508 das Lied »Wir pflügen und wir streuen«.
Thank you. Lass uns beten. Komm jetzt, Gott, Heiliger Geist, berühre unser Herzen, öffne unsere Ohren, dass das, was du uns zu sagen hast, in unser Leben kommt und es hell macht. Amen. I welcome you too. I could do this sermon in English, but the local church wouldn't accept it. Es geht heute um Glaube und Leitung. Und ich gehe davon aus, dass Sie alle schon einmal auch den zerstörerischen Folgen von Ehrgeiz oder Machtkämpfen begegnet sind. Wenn Sie so ein Beobachter davon sind, dann kann es sein, dass Sie denken, naja, lass die doch ihre Machtkämpfe austragen. Was geht mich das an? Das ist aber nicht ganz einfach. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn Elefanten kämpfen, leidet das Gras. Das heißt, Leitungskonflikte haben immer Folgen für die gesamte Gemeinschaft. Wenn Sie ein aktuelles Beispiel wollen, lesen Sie im Augenblick die Zeitung mit dem Stichwort Katalonien. Zwei politische Führer, wo man den Eindruck hat, von Vernunft haben Sie wenig gehört. Leitung. Zwei Vorbemerkungen. Das eine ist, wir alle brauchen gute Leitung, weil gute Leitung eines der großen Geschenke Gottes ist. Da sind andere Menschen, die auf uns achten, die uns unterstützen, die uns begleiten, die für uns zuständig sind. Unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Verwandten. Da waren Erzieherinnen und Lehrer, Ausbilder und Dozentinnen. Da sind Gemeindeleitungen und da sind in der Gesellschaft Regierungen und in den Arbeitsstellen Vorgesetzte. Wir sind in so vielen Bereichen auf gute Leitung angewiesen. Deswegen kann es uns nicht egal sein, ob wir gut geleitet werden. Und die zweite Vorbemerkung, das wird zu überraschen. Alle, die hier sitzen, getauft sind, an Jesus Christus glauben, sind durch die Taufe zur Leitung berufen, an den Punkten, wo wir Verantwortung übernehmen. Man darf das Wort Leitung nicht nur von oben nach unten denken. Setzen Sie mal eine Weile Verantwortung rein. Wir sind durch die Taufe zu Priesterinnen und Priestern Gottes berufen. Und im Glauben sollen wir diese Berufung ausüben, weil Gott uns unser Maß an Verantwortung gibt für uns selbst. Will Heidels hat mal gesagt, der schwierigste Leitungsauftrag sind wir selber. Das geht Ihnen natürlich anders als mir, aber bei mir ist das so. Wir haben Gaben. Wir haben Nächste, die um uns herum leben. Und Gott fragt, wer ist dein Nächster? Wir sind verantwortlich für unsere Gemeinde und auch für unser Land. Und deshalb kann uns Leitung und Verantwortung nicht egal sein. Aber was ist, wenn es Konflikte gibt? Oder wenn Leitung Probleme macht? Stellen Sie sich vor, ein völlig fiktives Beispiel. Sie leben in einem Land, dessen frisch gewählter Präsident Politik ausübt wie ein schnell beleidigtes Kind. Was machen Sie denn dann? Oder wenn Sie in der Gemeinde Probleme mit den Hauptamtlichen haben, mit mir zum Beispiel, ich war hier lange Gemeindepfarrer. Was machen die Leute, die Probleme mit dem Pompe hatten? Oder wenn Sie Probleme mit der gewählten Gemeindeleitung haben, oder diese mit Ihnen, oder Verantwortliche untereinander? Unser Predigttext heute aus 4. Mose 12, Nummer 12, schildert einen Konflikt auf der Leitungsebene. Ich werde den Text fortlaufend während der Predigt lesen. Wenn Sie die rote Gottesdienstbibel haben, da finden Sie es vorne auf Seite 155. Zunächst mal zur Situation, da sind drei Verantwortliche. Da ist auf der einen Seite Mose, auf der anderen Seite Miriam und Aaron. Diese drei haben das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Mose als Chef, als Anführer, Miriam, seine Schwester, als Chorleiterin, als Prophetin, als Verantwortliche für die Frauenarbeit, Aaron, ihrer beider Brüder, als Kommunikationschef, würde man modern sagen, Ghostwriter für Mose und Pressesprecher. Und jetzt gibt es einen heftigen Konflikt an der Spitze. In Vers 1 heißt es, als sie in Haseroth waren, irgendwo in der Wüste, redeten Mirjam und Aaron über Mose wegen der kuschitischen Frau, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine Kuschiterin zur Frau genommen. Jo, es gibt Ärger wegen Beziehungen. Bei Beziehungen wissen viele von uns gerne, was für andere richtig oder falsch ist. Jetzt kommt noch was Kompliziertes dazu. Die drei sind auch Geschwister. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen Geschwister hat, mich eingeschlossen? Fast alle, ja? Also jetzt mal für die Einzelkinder, das ist ein Problem, was die anderen haben. Wenn Sie selber Geschwister haben, dann wissen Sie aus Ihrer Kindheit, wie heftig solche Konflikte sein können. Und manche Erwachsene spielen die Spiele der Kindheit noch lange nach als Erwachsene. Den Trotz, die Schuldzuweisung, das Nachrechnen, den Liebesentzug. Und dann bricht dieser Leitungskonflikt in einem Team aus, wo man doch annehmen würde, alle, die in einem Team arbeiten, wissen, wie sehr sie aufeinander angewiesen sind. Und dann noch etwas Typisches. Man redet übereinander statt miteinander. Das geht eigentlich immer schief. Mirjam und Aaron sagen zu anderen, Vers 2, mit welchem Recht tritt Mose hier eigentlich allein als Sprachrohr Gottes auf? Sind wir beide denn gar nicht wichtig? Weiß der denn allein, was Gott will? Das ist nun klassisch für viele Konflikte. Was machen wir, wenn etwas uns nicht passt? Ganz einfach. Wir finden einen Vorwand, um das eigentliche Problem zu umgehen. Privat, unter sich, halten die beiden ihm seine neue Frau vor. Wahrscheinlich stammt sie aus dem Wüstenstamm Kuschan, aus der Gegend, wo Mose im Exil war. Oder vielleicht auch aus dem Südsudan, das ist nicht so ganz klar. Warum Miriam sich hier so ärgert, wird auch nicht klar. Es war die zweite Frau des Mose. Das war damals aber gar nicht so selten in dieser alten Stammesgesellschaft. Vielleicht fand Miriam es auch unpassend, dass Mose schon wieder eine Fremde, eine Ausländerin geheiratet hat. Es gab doch so viele nette Israelitinnen. Wissen wir aber alles nicht. Ist Spekulation. Das ist ja oft so bei Vorwürfen. Die Gründe liegen längst im Dunkel, aber der Streit lebt munter weiter. Auffälliger ist etwas anderes. Vor den Leuten wird nicht die Frauenwahl kritisiert, sondern etwas anderes. Die Luther-Übersetzung sagt, sie redeten gegen Mose. Der Ärger über die Heirat des Mose erscheint offenbar öffentlich als Ärger über seine Stellung. Das nennt man Problemprojektion, Verschiebespiel. Passt mir dein Verhalten nicht? Dann flicke ich dir irgendein Versagen ans Fell. Ärgere ich mich über deinen Erfolg, dann finde ich garantiert irgendwas anderes an dir zum Meckern. Und das ist ja das Verrückte, viele unsachliche Kritik kann verdeckte Vorwürfe beinhalten. Vor über 20 Jahren, also nicht im heutigen Presbyterium, vor 25 Jahren oder so, da war ich noch drin, explodierte jemand während der Sitzung und ich merkte, wir guckten uns alle an, waren völlig überrascht, weil der Anlass gar kein Grund zum Explodieren war. Und hinterher habe ich gedacht, offensichtlich hat er schon seit langem gekocht und er wurde zu Unrecht zurückgesetzt an anderen Stellen und plötzlich brach es an dieser Stelle aus, wie so ein Vulkan. Oder in meiner Branche können sich Theologen heftig streiten, schriftlich oder mündlich, bis übers Messer, zum Teil über Formulierungen. Aber manchmal geht es gar nicht um die biblische Wahrheit, eigentlich neidet der eine dem anderen den Erfolg und der andere würde ihm gerne seine Kritik heimzahlen. Es gibt einige klassische Startschüsse für solche Verschiebungen, zum Beispiel Neid, wo der andere sich abgehängt sieht, oder Verletzungen und Enttäuschungen, wo Menschen gar nicht so genau sagen können, warum sie jemand anders nun angreifen, aber sie haben so Gefühl da, das ist jetzt nötig. Oder sie kennen eigene Minderwertigkeitsgefühle. Das kann zu Vorwürfen an andere führen. Wenn ich unter meinen eigenen Schwächen leide, dann sind die anderen für mich leicht eine Anfrage. Oder wenn ich meine eigenen Gaben und Berufung nicht gefunden habe, dann sind andere eine Bedrohung. Und hier sind Leute, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen, besonders im Schussfeld. Auf die wird oft verschoben, was an Unzufriedenheit und Enttäuschung nicht zur Sprache gekommen ist. Das ist eine Spiegelung für eine andere wichtige Aufgabe in Leitungsverantwortung. Leitende sind mehr als andere verantwortlich für Offenheit und Ehrlichkeit, damit dieses Verschiebespiel nicht großen Raum kriegt. Oder anders gesagt, wer Leitungsverantwortung hat, ist ein ganz wichtiges Rollenvorbild dafür, dass man mit Ärger auch anders umgehen kann. Nun sagt der Text in Vers 3, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Die gute Nachricht hat übersetzt, ein sehr bescheidener Mensch. Nach welchen Qualifikationen sucht Gott sich die Menschen aus, die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen sollen? Nach ihrer blitzblanken Lebensgeschichte? Mose war ein flüchtiger Totschläger, der mit Mühe dem Prozess und der Justiz Ägyptens entkommen war. Oder sucht Gott sie nach ihrem Auftreten aus? Mose war so schüchtern, der hat immer Aaron vorgeschickt. Und der wäre hier stotternd auf der Bühne gestanden. Nur wenn er Zorn hatte, dann ging es richtig an. Oder nach ihrer Durchsetzungskraft? In dieser ganzen Geschichte hier schweigt Mose. Er redet erst ganz am Schluss und da geht es ums Beten. Oder sucht Gott sich die Leute nach ihrer Glaubensstärke aus? Sie finden in dieser Exodus-Geschichte haufenweise Stellen, wo Mose den ganzen Krempel hinschmeißen will, weil er keine Lust mehr hat. Gott hat seine eigenen Maßstäbe für Hirtinnen und Hirten, für die, die andere weiterbringen sollen. Er sucht Menschen, die in besonderer Weise von sich selber absehen können. Menschen, die die Nöte anderer auf den Buckel nehmen, die es aushalten, dass sie selbst in den Hintergrund geraten. Das ist das Charisma, die Leitungsgabe des Mose, dass er auch unter persönlichen Angriffen noch fragen kann, was ist denn jetzt das Beste für Gottes Sache? Was dient der Gemeinde? Das kann Menschen in Leitungsverantwortung oft sehr einsam, sehr anfechtbar machen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Wenn man in der Gemeinde in Leitung bekommt, dann bedeutet das nicht, du stehst plötzlich oben, kriegst Ansehen und Prestige. Wissen Sie, was das bedeutet? Es heißt Dienst, es heißt Mühe und es heißt Aufräumen. Das sollten wir übrigens bedenken, bevor wir unsere Gemeindeleitung mit Vorwürfen überziehen. Das ist eine der mühsamsten Aufgaben in der Gemeinde, die Herde zu leiten. Und das Beispiel, das Jesus dafür gewählt hat, war das Füßewaschen. Nicht so wohlgewaschene westeuropäische Füße, sondern staubige israelische Füße. Füße waschen. Das heißt, die Hirten sollen verlorenen Schafen hinterherlaufen, statt sie abzuhaken. Leitende sollen anderen die Füße waschen, nicht den Kopf. Und die Hirten müssen nach der Herde riechen, hat Papst Franziskus seinen Priestern gesagt. Das heißt, Menschen mit Verantwortung müssen Gott ihren Ruf und ihre Rechtfertigung überlassen. Mose erlebt, dass Gott dann das übernimmt. Ich lese von Vers 3b weiter. Und sogleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron: Miriam, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Das ist das Heiligtum in der Wüste. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule, trat an die Tür der Stiftshütte, rief Aaron und Miriam, und die gingen beide hinein. Und er sprach: Hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich mich kundmachen in Gesichtern und will mit ihm reden in Träumen. Aber so ist es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, also Rätsel. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Zwei Dinge sind hier wichtig. Es ist eine ganz außergewöhnliche Stellung, in der Mose steht. Gott redet zu Miriam und Aaron indirekt, in Gedanken. in Gesprächen, in Visionen oder Träumen. Sie empfangen, wie wir alle, das Wort Gottes mittelbar. Das heißt, es muss gedeutet, es muss ausgelegt werden. Wir müssen uns Mühe machen, um Gottes Willen zu erkennen. Da ist vieles gar nicht so klar, wie manche immer behaupten. Nur zu Mose, meines Wissens der einzige Mensch in der Bibel, in der geschichtlichen Zeit, nur zu Mose hat Gott unmittelbar geredet, ohne Auslegung, ohne Übersetzung. Ein einzigartiger Vorgriff im Alten Testament auf den Sohn, der dann kam und der den Willen Gottes ohne irgendeinen Zweifel erkannte, tat und davon lebte. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Und das Zweite, was klar werden muss, Streit um Gottes Reden kann Gottes Reden unterbinden, kann zum Schweigen Gottes führen. Hier heißt es in Vers 9 und 10, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er wandte sich weg, auch wich die Wolke von der Stiftshütte. Dies ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Gott ist nicht auffindbar. Gott zieht sich zurück, voll Zorn über unseren Ungehorsam. Gott schweigt aus Trauer über menschliche Torheit. Gottes Schweigen, das ist die schlimmste Folge unserer Blockaden. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Dann wissen wir nicht, was richtig und falsch ist. Manchmal schweigt Gott eine Weile, zum Glück nicht auf ewig, aber eine Weile, weil er uns die zerstörerischen Folgen unseres Gegeneinanders spüren lässt. Gemeinschaft wird zerstört, wenn uns Gott nicht mehr vor den Folgen unseres Handelns bewahrt. Und Aaron heißt es hier, siehe, da war Mirjam aussätzig, also hatte eine Hautkrankheit wie Schnee, und Aaron wandte sich zu Mirjam, wird gewahr, dass sie aussätzig ist. Das ist jetzt Vers 10. Und Aaron sprach zu Mose, ach mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Lass Mirjam nicht sein wie eine Totgeborene, die von ihrer Mutterleib kommt und von dem schon die Hälfte des Fleisches geschwunden ist. Mose aber schrie zu dem Herrn, ach Gott, heile sie. Hier müssen wir auf zwei Dinge achten, besonders. Das eine ist Krankheit. Unreinheit ist im Alten Testament nicht zuerst unter dem Aspekt Medizin oder Gesundheit, weil es gab damals so gut wie keine wirksame Medizin. Krankheit heißt zunächst Distanz, nicht mehr miteinander leben können. Eine ansteckende Hautkrankheit, die steht für die zerstörerischen Wirkungen von Streit, Neid und Krach. Sie können nicht mehr miteinander leben. Sünde führt zu Abstand. Das ist das Bild hinter diesem Krankheitsbild. Und das Zweite, es wird hier nicht Mirjam für eine gemeinsame Dummheit bestraft. Das wäre ja ein sehr parteiischer oder fast frauenfeindlicher Zug. In dieser Geschichte, sagen die Forscher, sind zwei verschiedene Sachen zusammengefasst worden. Möglicherweise war es so, dass der Vorwurf wegen der kuschitischen Frau von Mirjam kam, da wird sie als Erste genannt, und der Vorwurf wegen Moses Sonderstellung von Aaron, er wird da als Erster genannt. Wie immer diese beiden Vorwürfe zusammengefasst worden sind, sie haben Folgen. Sie verhindern Gottes Gegenwart, sie stören die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und sie verhindern den Kontakt untereinander. Sie stören also die Beziehung zwischen den Menschen. Verstehen Sie? Sünde, auch verantwortliche oder Leitungssünde, hat immer Folgen. Sie isoliert von Gott und sie isoliert uns voneinander. Damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht nicht um einen kritiklosen Freiraum für Verantwortliche. Die, die uns leiten in den verschiedenen Bereichen, brauchen unser Mitdenken. Sie brauchen unsere Ermutigung, genauso wie unsere Kritik. Sondern es geht hier um eine Blockade durch ungerechtfertigte Vorwürfe. Es geht um Neid auf die, die im Vordergrund stehen. Es geht um Ärger, mit dem ich mir berechtigte Korrektur vom Leib halte. Es geht um die große Mühe, die ich denen mache, die Gott mir an die Seite gestellt hat. Und jetzt finde ich es spannend, wie Mose reagiert. Er bestätigt voll und ganz Gottes Wahl. Er haut nicht in die gleiche Kerbe wie seine Kritiker. Er wühlt nicht im Dreck der beiden anderen. Er lässt sie nicht noch zusätzlich ihre Wunden spülen. Nein, er nimmt das vornehmste Amt der Gemeindeleitung wahr, die Fürbitte. Das erste Wort, das wir von Mose in dieser Geschichte überhaupt hören, ist nicht siehste oder ätsch. Das erste Wort ist ein Gebet. Ach Gott, heile sie. Das ist die wichtigste und vornehmste Aufgabe aller Leitungsverantwortlichen. In der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde, wo immer sie eine Verantwortung haben, dass sie als Fürbittende die Menschen und ihre Probleme vor Gott bringen. Hier sitzen doch ganz viele, die im Presbyterium arbeiten, im Gemeindebereich, in der Diakonie, in Gruppenleitungen, in Hauskreisen, im Café, in der Jugendarbeit oder anderen Diensten. Und jetzt möchte ich Sie bitten, als egal ob Sie haupt- oder ehrenamtlich sind, betet für die. Betet für die, die in Bitterkeit ihre Enttäuschungen auf euch richten. Haltet ungerechtfertigte Vorwürfe aus, ohne zurückzukeilen. Sucht das Beste für die, die euch mehr Mühe als Freude machen. Und überlasst den eigenen Ruf Gott. Gute Leitung ist groß im Dienen, nicht im Zurückschlagen. Gute Leitung übernimmt Verantwortung im Gebet für die, die Fehler gemacht haben. Und ein letzter Gedanke. Mose spricht ja, Gott heile sie. Und Gott sagt, es gibt da noch eine Karenzzeit. Einen Moment, den wir brauchen. Der Herr sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespien hätte, würde sie sich nicht 7 Tage schämen. Das hat mein Vater nie gemacht, aber es ist ein Ausdruck der Missbilligung. Heute würde man vielleicht Internetverbot machen oder was weiß ich. Lass sie abgesondert sein, 7 Tage außerhalb des Lagers. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam 7 Tage abgesondert außerhalb des Lagers und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Danach brach das Volk von Haseroth auf und lagerte sich in der Wüste. Letzter Gedanke, gute Verantwortung, Leitung schafft Raum für Rückkehr und Heilung. Sie kann abwarten, bis alle nachgekommen sind. Sie nimmt auch die mit, die etwas mehr Zeit brauchen. Sie sucht die Verlorenen, um sie zurückzuholen. Und jetzt, liebe Getaufte, liebe Berufene, liebe Verantwortliche, Martin Luther hat mal unser Berufsbild, also die Aufgabe aller Verantwortlichen in der Gemeinde, so beschrieben. Gott will, dass ihr Gottes Reich mehrt, dass er den Himmel füllt mit Heiligen, die Hölle plündert, den Teufel beraubt, dem Tod wehrt und der Sünde trotzt. Was wird das für eine Wüstenbewegung in der Gemeinde, wenn wir zusammen den Himmel füllen und die Hölle plündern? Amen. Sie können die Predigt hinterher als PDF von mir geschickt kriegen. Ich lege draußen Zettel hin, tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Und jetzt singen wir ein Lied, ein Oldie von Manfred Siebald, das sehr schön die gegenseitige Verantwortung aufnimmt. Ein jeder trage die Last des anderen.
paar Informationen möchte ich gerne noch weitergeben. Nächsten Sonntag, 29. Oktober, 10.30 Uhr, wieder hier Gottesdienst im Paul-Gerhardt-Haus mit Pfarrer Schupetta. Und dann möchte ich Sie zu etwas besonders Schönem einladen. Und da gibt es auch so ein ganz tolles Cover auf dieser Einladung. So ein Plemo-Männchen. Was macht, dass ich so fröhlich bin? Herzliche Einladung zum Reformationsgottesdienst. Aber nicht hier, sondern in der Stadthalle. Wer von Ihnen war noch nie in der Stadthalle? Alle schon mal, gut. Also Tim Bensko hat diese Woche gesagt, er käme wieder. Die Stadthalle, das wäre ja was ganz Besonderes. Jetzt geht es mir aber ja gar nicht um den Raum, sondern es geht darum, dass wir uns am 31.10. um 11 Uhr alle miteinander, also Heckinghausen, sage ich mal, 90 Leute, schaffen wir ja, in der Stadthalle treffen, um mit vielen anderen Christen Wuppertals dieses Reformationsfest zu feiern. Nicht, um uns da an irgendwas Uraltes zu erinnern, sondern um heute zu fragen, was bedeutet Reformation? Wo will uns Gott hinhaben? Was ist seine Absicht mit seiner Kirche? Und ich fände es auch ein ganz tolles Zeichen, wenn wir mit ganz vielen Christen dahin gehen. Also am 31.10. um 11 Uhr Stadthalle. Und es gibt noch eine Besonderheit. Da muss jetzt die Tabea gut aufpassen oder wer sonst noch hier sitzt an jungen Eltern. Es gibt sowohl eine Kinderbetreuung, also für die ganz Kleinen, auch mit Übertragung. Und es gibt auch einen Kindergottesdienst, der eigens mit ganz tollen Leuten vorbereitet wurde. Also schleppt sie bitte alle mit. Nana, du weißt, 31.10. Kindergottesdienst in der Stadthalle. Da hast du noch nie so was Tolles erlebt wie da. Was macht, dass ich so fröhlich bin? Herzliche Einladung. Dann, wir haben, glaube ich, draußen noch keine Beutel oder der Harald hat sie gerade hingelegt. Im November, 6. bis 11. November, ist wieder Kleidersammlung für Bethel. Also schon mal fragen, sammeln und bitte gut gebrauchte Kleidung. Das ist für Bethel auch ganz wichtig. Da gibt es Menschen, die sortieren das, die haben dadurch Arbeit. Es wird zum Teil Secondhand weiterverkauft. Also die haben da gute Möglichkeiten, damit umzugehen. Die Uhrzeiten und alles, also die Beutel liegen da, Harald steht da hinten und winkt. Und die Uhrzeiten und so gibt es noch alles, kann man sich nicht behalten. Ich lade Sie ein, zur Fürbitte aufzustehen.
Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Predigt, die wir hören durften und dass wir hier im Gottesdienst sein durften, ohne Ärger oder Verfolgung zu erleiden. Wir danken dir, dass du uns liebst und dass du mit uns gehst in die kommende Woche. Du weißt, was uns alles beschäftigt, wo wir Angst vor haben und das dürfen wir dir vertrauensvoll weitergeben. Und das wollen wir jetzt auch mal in der Stille kurz tun, wo wir dir persönlich unsere Schwierigkeiten geben können. Herr, wir bitten dich auch ganz besonders für die Christen, die verfolgt werden, die, weil sie an dich glauben, Schwierigkeiten haben, inhaftiert oder sonst was werden. Wir können das von Open Doors immer wieder hören. Ich bitte dich, dass du sie begleitest, sie stärkst und tröstest und dass du sie segnest. Wir wollen dich auch für Simon Schupetta bitten, dass du ihm eine gute Stelle gibst, dass es weiter auch gut geht, dass die Zeit, die er noch hier ist, eine Zeit des Friedens ist. Und wir wollen dich überhaupt bitten für Frieden für unser Land. Du weißt, dass eine neue Regierung gebildet werden muss. Mach, dass die Leute auch dazu zur Macht kommen, die auf dich hören. Wir bitten dich für unsere Stadt, dass du auch dort alles weiter gut lenkst. Du weißt, wir haben Finanzprobleme. Ich möchte dich bitten, dass alle, die zu der Verantwortung haben, sich von dir auch Ideen bekommen, wie man weitermacht. Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, dass du uns segnest, dass du hier uns miteinander gut weiter miteinander zusammenkommen lässt. Ich danke dir, dass wir so eine Gemeinde haben, wo so viel möglich ist. Und wir bitten dich auch, dass du unsere Herzen friedfertig machst, dass du uns auch zeigst, wie wir Ärger oder Sachen, die uns wirklich aufregen, wie wir damit umgehen können, um so zu leben, wie du dir das vorgestellt hast. Und alles, was wir jetzt vergessen haben oder wo wir noch sonst, was uns sonst noch bewegt, legen wir in dein Wort, in das Gebet, was du uns, Herr Jesus Christus, gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In Jesu Namen.
Und nun geht in die neue Woche unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir bleiben stehen für die Schlussstrophe.
Amen.